Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Raffaela, du bist Architektin. Was haben Sandalen mit Architektur zu tun?
Puh, also im ersten Gedanken nicht sehr viel. Aber wir haben heute die Laura Frediani getroffen, die uns im Gespräch erklärt hat, warum Architektur und Sandalen zusammenhängen. Sehr spannend, sehr unerwartet. Es gibt nämlich den Architekten Rudowski, der sich mit ganz vielen unterschiedlichen Themen und Dingen, Alltagsdingen beschäftigt hat. Also wie kochen wir, wie essen wir, wie leben wir zusammen, wie fühlen sich Materialien an und welche Materialien sollte man überhaupt verwenden.
Und da ist auch ums Barfuß gegangen. Wir sind zu dritt barfuß bei unserem Gespräch gesessen. Das ist ihr Diplomthema gewesen. Sie hat aber auch schon ein echtes Projekt in der echten Welt umgesetzt. Das ist ein bisschen ein traurigeres Thema. Da geht es um eine Weiterentwicklung, Gedenkstätte, anderer Ort, von einem Ort, wo ein Femizid stattgefunden hat.
Genau, ein sehr spannendes Projekt in Wien. Es nennt sich Frau schafft Raum und ist eben quasi ein modernes Denkmal. Man kann dort hingehen, man kann sich informieren und es gibt ein kuratiertes Programm, wo sich eben Künstlerinnen mit dem Thema des Femizids auseinandersetzen. Sehr wichtiges, aber auch sehr trauriges Thema für junge Architektin, die mit ganz vielen weiteren Kolleginnen das toll umgesetzt hat. Sie ist dadurch auch in die Öffentlichkeit gekommen, was auch nicht so alltäglich ist. Und was wir noch alles über sie erfahren konnten, hört ihr jetzt in unserer Folge. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Wir sind heute in Klagenfurt bei wunderschönem blauem Wetter. Wir sind im ersten Stock in Klagenfurt in einem schönen Haus und schauen ins Grüne mit ganz vielen Bäumen und sitzen hier mit Laura Frediani. Schön, dass wir heute hier sind.
Danke, dass ihr heute gekommen seid.
Wir beginnen ja den Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Und Laura, wir finden dich sehr mutig, weil du als junge Architektin ein sehr trauriges Thema bearbeitet hast. Und zwar, du hast eine Trafik in Wien umgebaut zu einem lebendigen Denkmal, das sich mit Femiziden beschäftigt. Also eigentlich ein sehr brandaktuelles Thema, ein sehr sensibles Thema, was natürlich immer jetzt auch in der letzter Zeit immer für sehr viel Aufsehen erregt hat. Und du hast es geschafft, mit Kolleginnen und mit einem Team und ganz vielen weiteren Personen einen Ort zu schaffen, wo man einerseits gedenken kann, wo aber auch Neues entstehen kann. Ihr macht ja mit Künstlerinnen sehr viele Projekte und wir freuen uns schon, jetzt mehr über dich zu erfahren in dieser Stunde, wo wir Zeit haben, mit dir zu sprechen.
Danke, es freut mich sehr, das zu hören. Ich bin schon sehr gespannt, wie diese Stunde weiter verlaufen wird.
Du hast im Vorfeld verraten, dass du dir schon einige Folgen angehört hast, dass du weißt, was jetzt kommt.
Die rosa Box.
Die rosa Box, wo Eisbrecherfragen drinnen sind, damit wir die 30 Grad überstehen.
Mal schauen. Was für Gedanken können dir deinen Schlaf rauben? Tatsächlich sind das sehr viele Gedanken. Also ich bin ein sehr reflektierter Mensch und mich beschäftigt das dann auch alles sehr. Aber mittlerweile habe ich schon ein paar Tricks, wie ich mich da selbst überlisten kann, damit sie mir nicht ganz den Schlaf rauben. Und versuche dann immer auf einen Punkt zu kommen, wo ich dann merke, so, okay, ich kann das jetzt nicht lösen, ich kann das jetzt nicht durchdenken und ich gehe es dann morgen an. Und ja, genau so.
Was ist so ein Trick?
Ich höre sehr gern Hörbücher oder auch unterschiedliche Meditationen, die es gibt. Das habe ich für mich entdeckt in letzter Zeit. Und das sind einfach alles kleine Tricks, bei denen ich dann, also die bei mir sehr gut funktionieren, wo ich dann eigentlich so nach wenigen Minuten einschlafe und vom Hörbuch eigentlich nur die ersten 5 Minuten bekomme. Also das übertönt dann meine innere Stimme dann einfach. Und
wir fragen jetzt nicht, welche Bücher du zum Schlafen können.
Liebe nicht. Nein.
Laura, du bist ja halb Italienerin, halb Österreicherin. Wir bitten die Frauen auch immer, quasi bei ihrer Kindheit oder ganz früh anzufangen und dann ein bisschen so ein paar Lebensstationen zu erzählen, bis wir dann wieder herkommen, wo wir jetzt sitzen. Also bitte beginne, wo du möchtest.
Ja, also wir sitzen in dem Haus, wo ich eigentlich aufgewachsen bin. Also ich bin nicht von ganz klein auf, aber eigentlich fast seit ich mich daran erinnern kann, bin ich hier in diesem Haus in Klagenfurt aufgewachsen. Raffaella, du hast es eh erwähnt, also mein Vater kommt aus Italien, aus Neapel, und meine Mutter ist Kärntnerin aus Klagenfurt. Und ich bin hier aufgewachsen und zur Schule gegangen, gemeinsam mit meinem Bruder. Und auch gemeinsam haben wir dann ein Jahr in Italien in der Schule gemacht, in Udine, wo wir dann Italienisch auch hatten. Und meine Eltern, also ich hatte das Glück, zweisprachig aufzuwachsen. Und in der Familie sprechen wir, wie ihr auch jetzt schon mitbekommen habt, ein Mischmasch an Deutsch und Italienisch. Und das war eigentlich immer ein Aspekt, der für mich sehr identitätsstiftend war, irgendwo, mit dem ich mich sehr wohlfühle und identifiziere. Also es ist ganz schwierig für mich zu sagen, ob ich jetzt Österreicherin bin oder Italienerin, weil gefühlt immer, wenn ich in Österreich bin, bin ich die Italienerin und in Italien bin ich dann die Österreicherin.
Denkst du Italienisch oder Deutsch oder wie träumst du, in welcher Sprache?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt davon ab, wo ich mich gerade befinde. Ich habe dann auch ein Semester in Spanien verbracht und dort habe ich dann angefangen, auch auf Spanisch zu träumen, oder in Amerika über einen kürzeren Zeitraum, und da habe ich angefangen, auf Englisch zu träumen. Also es ist ganz, was der Alltag eigentlich mehr verlangt, weil es viel einfacher ist, in der Sprache zu denken, als wie die ständig zu übersetzen. Mhm. Und dadurch, dass ich das eben von zu Hause gewohnt bin, ist das, glaube ich, auch für meinen Kopf einfacher, dann in diesem Schema zu bleiben und das so weiterzudenken.
War es für dich dadurch auch einfacher, andere Sprachen zu lernen?
Ich würde sagen, schon. Also ich habe das Gefühl, dass man halt lernt, es gibt keine wortwörtliche Übersetzung für alles, sondern es gibt Wörter, die unterschiedliche Feinheiten haben. Das merkt man ja auch beim Englisch in der Schule. Es ist manchmal schwierig, so wortwörtlich zu übersetzen. Der Satz muss umgestellt werden. Die Worte haben eine bisher unterschiedliche Gewichtung. Und ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen einen intuitiveren Zugang zu neuen Sprachen erlaubt. Das glaube ich schon. Und man kann sich natürlich ein bisschen was herleiten, aber es ist kein Geheimrezept jetzt, also schneller Sprachen zu lernen, leider. Schön wär's.
Und ein Jahr Udine, heißt, dass die ganze Familie in Udine gewohnt hat oder ihr schulisch dorthin gependelt seid?
Ja, es hat geheißen, dass mein Bruder und ich ins Internat gegangen sind dort. Also mein Bruder ist ein Jahr jünger als ich, 1,5 Jahre, und ich bin auch schon in die Volksschule in Klagenfurt gegangen, die zweisprachig war. Und da gab es eine Verbindung zu dieser Schule, und das ist ein Internat. Das heißt, wir sind am Montag in aller Früh zum Bahnhof in Klagenfurt um 5:30 oder so in den Bus eingestiegen. Und da in dieser Schule in Italien, in Mocellis, war damals auch noch am Samstag Unterricht. Das heißt, wir waren bis Samstag zu Mittag dort in einem Internat eben. Tatsächlich auch ich in einem Kloster. aber es war eine sehr spannende und lustige Zeit und herausfordernd natürlich. Mein Bruder ist damals in die erste Oberstufe gegangen und hatte damit einen recht sauberen Einstieg in das Ganze. Ich war schon ein Jahr älter und musste dann Altgriechisch und Latein auf eine andere Art und Weise nachholen, als wir das gewohnt sind in der Schule.
Aber wie kam es dazu? Habt ihr euch das gewünscht oder haben das eure Eltern für euch entschieden?
Ich könnte das gar nicht mal so klar nachempfinden, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, da waren meine Eltern schon eine große treibende Kraft. Aber es war etwas, was mich eigentlich sehr interessiert. Also es war eine tolle Zeit und für mich war es schon immer, also ich wollte schon immer weg ein bisschen von Klagenfurt. Ich war schon immer ein bisschen kreativer Kopf und interessiert an Kunst und Kultur. Und ich muss sagen, es hat sich extrem viel getan in den letzten Jahren. Ich freue mich jetzt immer zurückzukommen, weil es unterschiedliche Ausstellungen und Veranstaltungen gibt, die ich dann wirklich gern besuche. Als ich jünger war, habe ich das aber für mich noch nicht so artikulieren können oder habe noch nicht ganz verstanden, warum ich mich nicht ganz identifizieren kann mit vielen Interessen. Und dort in der Schule war das ganz spannend, weil es gab dann beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer aus England, und das ist eine halb öffentliche Schule, also ist jetzt keine private Schule. Und da gab es halt dann Unterricht auf Englisch, auf Deutsch und auf Italienisch. Mhm. Also man hatte beispielsweise Biologie auf Englisch. Und das hat dann halt, das hat dann das gemacht, dass die Sprache nur beiläufig war und halt Themen bearbeitet wurden. Mhm. Was für mich viel intuitiver war als Lernmethode, als wie zu sagen, man macht jetzt nur das. Und das hat schon viel Spaß gemacht, ja.
Aber du warst in der zweiten Oberstufe, oder? Wenn dein Bruder in der ersten war.
Genau.
Da ist man 12 Jahre. Oder Oberstufe 15.
Da ist man 15, 16, genau. 15, 16.
Also ich stelle mir vor, mit 15, dass man irgendwie mich irgendwo hinten. Mhm. Also das, keine Ahnung, für mich waren da meine Freundinnen total wichtig und irgendwie das soziale Umfeld. Wie war das wegzukommen und wie war das wieder zurückkommen mit dieser Lebenserfahrung, die dann, da haben wir was, also voraus unter Anführungszeichen, aber man hat was anderes wie andere haben.
Genau. Also das Weggehen, muss ich sagen, ist mir tatsächlich nicht so schwer gefallen. Wir waren auch immer in den Sommern in Italien bei meinen Großeltern. Das heißt, ich habe viele Freundinnen gehabt und Freunde in der Schule, aber mir fehlte immer der Sommer, den die anderen gemeinsam verbracht haben. Und ich bin in der Zeit in Italien gewesen und hatte dort andere Freunde und anderes soziales Umfeld. Das heißt, ich war es schon immer ein bisschen gewohnt, mich dann auch zu distanzieren und wieder zurückzukommen. Allerdings nach dem ganzen Jahr, also das war dann auch die Anfangszeit vom Fortgehen und so, war es dann schon spannend, zurückzukommen. Ich habe auch lang mit mir gehadert, ob ich dort die Schule fertig machen soll, weil das war Option. Aber durch diese Samstags in die Schule gehen und ich hätte ein Jahr länger machen müssen dort, weil das ist, also die Italiener haben in der Oberstufe ein Jahr länger. Und das waren dann eigentlich die Faktoren, die mich dazu entscheiden haben lassen, wieder zurückzukommen, weil die Perspektive, dass alle anderen Schulkolleginnen und Kollegen dann schon in Wien oder Graz oder sonst irgendwo in der Weltgeschichte herum leben und ich nicht, das hat mir dann überhaupt nicht gefallen. Also dieses Weg und Dinge zu sehen und zu erleben war immer ein großes Thema eigentlich.
Du bist ja in einem Architektenhaus also aufgewachsen, deine Mutter ist Architektin, dein Vater ist Architekt. Wie sehr hat dich das geprägt und hast du schon als Kind gewusst, ich möchte Architektin werden oder wolltest du zuerst ganz was anderes machen?
Also es hat mich sehr, sehr geprägt. Also ich bin familiär sogar noch weiter vorbelastet. Also mein Urgroßvater war Architekt, mein Großvater ist Architekt, also von der italienischen Seite. Das heißt, für mich ist das wirklich etwas Kulturelles fast schon. Und mein Bruder hat Volkswirtschaft studiert und aus dem wäre sicher auch ein guter Architekt. Er streitet es nur gekonnt ab. Ich bin damit aufgewachsen, also ich bin bei der Mama, also meine Mama hat davor schon im Gespräch jetzt mit euch erwähnt, sie ist nicht in Karenz gegangen. Sie hat uns immer um sich gehabt, sie hat immer Arbeitssituationen gesucht, wo sie uns in der Nähe hatte und somit beides machen konnte. Also sie hatte Unterstützung natürlich dabei, aber ich bin eigentlich am Zeichentisch aufgewachsen. Also es gibt Fotos von mir im kleinen Sessel, wie ich mit den Zeichenmaterialien ohne Computer damals noch gespielt habe. Und ich habe Architekturmodelle nachgebaut von meinen Eltern und habe mich schon immer sehr über diese ganzen kreativen Prozesse ausgedrückt. Als ich dann aber mit der Schule fertig war, war für mich ganz klar, das tue ich mir sicher nicht an. Also ich sehe, wie viel meine Eltern arbeiten und habe dann angefangen, Jus zu studieren. Mhm. Also ich bin nach Wien gegangen und war dann in ganz vielen unterschiedlichen Fächern inskribiert, auch in Architektur, habe aber Jus als mein Hauptfach gewählt. Ich war aber auch für Orientalistik inskribiert und Biotechnologie. Also es war wirklich sehr breit. Aber es waren alles Themen, die ich unheimlich spannend fand. Und auch in Udine in der Schule hatten wir ein Fach, das mehr oder weniger Rechtswissenschaften war oder Recht. Und das fand ich damals schon sehr spannend. Und ich habe auch nach wie vor einen sehr großen Gerechtigkeitssinn und habe mir das auch so vorgestellt. Und als ich dann dort war, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass man sehr genau ist und präzise Dinge auch so wiedergeben kann, wie sie halt formuliert sind. Und das ist überhaupt nicht meine Stärke, also Dinge auswendig zu lernen und so wiederzugeben. Und das gehört einfach, diese Knochenarbeit gehört am Anfang des Studiums bei JUS, glaube ich, dazu, dass man erst dieses Werkzeug dazu gewinnt, um kreativ dann Lösungen zu finden trotzdem. Und ja, nach einem Semester war dann für mich klar, okay, ich muss mir was anderes auch noch anschauen. Und habe dann angefangen, beides zu machen, also Architektur und JUS gleichzeitig. Und dann hat sich ganz schnell herauskristallisiert, dass Architektur genau meins ist eigentlich und nicht JUS.
Haben deine Eltern dir geraten, in die Architektur zu gehen oder was anderes zu machen?
Meine Eltern haben versucht, sich rauszuhalten und waren natürlich sehr überrascht über meine Entscheidung, JUS zu studieren. Aber sie haben mich Gott sei Dank, also nach wie vor, unterstützen sie mich bei all meinen Wegen und Entscheidungen, und es ist nicht immer geradeaus, sondern es gibt auch Kurven links und rechts, und sie sind wirklich extrem unterstützend, also meine ganze Familie, dafür bin ich sehr dankbar. Genau. Und ja, und dann habe ich Architektur angefangen zu studieren, und es hat am Anfang sind uns halt unterschiedliche Aufgaben gestellt worden, und das hat mir Spaß gemacht. Und der Knopf ist dann aber erst so richtig im zweiten Bachelorjahr aufgegangen, wo ich dann mit einem Studienkollegen zusammengewürfelt wurde und einfach das Zusammenarbeiten so enorm viel Spaß gemacht hat und gegenseitig wir uns da hineingesteigert haben in das Projekt. Und da habe ich eigentlich erst so richtig meine Leidenschaft entdeckt für die Architektur. Und ja, seitdem ist das ein Problem.
Wieso ist das ein Problem? Seitdem arbeitest du auch zu viel.
Ich stecke halt gern 110% in alles, was ich mache. Und alles, was weniger ist, ist schwierig für mich vertretbar. Aber ja, es ist ein Gleichgewicht, was ich gerade selbst lerne. Und es macht mir aber enormen Spaß. Das Spannende ist ja dann auch das Entwerfen und wenn man sieht, wenn was entsteht. Aber es gehört natürlich auch sehr viel Knochenarbeit und Nerven dazu, dass man überhaupt an den Punkt kommt, egal bei welchem Projekt, jetzt auch an der Uni, aber auch jetzt das realisierte Projekt.
Bist du eine Perfektionistin, die dann bis zum Schluss alles selber fertig macht, oder kannst du auch Sachen weggeben und loslassen?
Ich glaube nicht, dass es Perfektionismus ist. Ich habe eher das Gefühl, so, ich gebe gern wirklich bis zum Schluss alles, was ich habe, damit ich für mich selbst einfach okay damit bin, was abgegeben wird. Man sieht dann eh immer was. Alles. Wenn man selbst springen die Fehler an. Wenn man es dann länger liegen lässt, dann ist das eh nicht mehr so. Das ist, wenn man halt gerade so drinnen ist im Thema. Und ich muss sagen, Zusammenarbeiten macht mir immer Spaß. Also, und das bedingt ja grundsätzlich, Arbeiten auch aufzuteilen, um sich gegenseitig zu helfen und auch um voranzukommen. Und vor einem Jahr habe ich mir mit einer Kollegin jetzt einen Atelierraum in Wien organisiert. Es ist lustigerweise eine italienische Verwandte von mir, die ich aber erst vor einem Jahr kennengelernt, weit Verwandte von mir, die auch Architektur in Mailand studiert hat. Und mit ihr haben wir jetzt erste Projekte und Wettbewerbe gemacht, und sie ist extrem gut darin, mich auszubremsen und dieses gemeinsame Arbeiten und auch mal was sitzen zu lassen, mir beizubringen, und dafür schätze ich sie sehr, ja.
Also ihr ergänzt euch gegenseitig.
Genau. Super.
Wir haben ja schon oft ein paar Gespräche mit Architektinnen auch geführt. Du hast aber jetzt das angesprochen, dir taugt das Entwerfen. Und das ist trotzdem etwas, wo ich glaube, dass wenn man nicht Architektur studiert hat oder das praktiziert etc., dass das irgendwie so was Magisches ist, wo man dann weiß, wie das funktioniert. Ja, dann die Erzählung ist, der Architekt setzt sich hin, hat irgendwie einen Stift in der Hand und hat die geniale Idee, die sie auf die Serviette bringt. Was sind für dich, also wie gehst, was bedeutet es, etwas zu entwerfen? Und wie gehst du an die Sache heran? Ist es wirklich nur Kreativität oder sind es auch andere Faktoren? Was ist das?
Also für mich ist das ein ganzer Prozess. Das Ganze beginnt auf jeden Fall mit dem Beobachten. Also ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Teil davon, also zu verstehen, wie Situationen sind Und Empathie spielt für mich da eine wichtige Rolle. Also die meiste Zeit entwerfen ja Architektinnen und Architekten nicht Räume für sich selbst, sondern für andere Personen. Das heißt, für mich ist dieses Entwurfsthema eigentlich eine Frage der Empathie. Also wie gut verstehe ich die Person, die danach diesen Raum nutzen sollte oder nicht? Und ja, also Entwurf, wenn wir dann zum Thema Komposition kommen, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das, also es ist natürlich eine Mischung aus einer kulturellen Frage und was man an der Universität oder sonst im Leben mitbekommen hat. Aber vom Gefühl her habe ich schon, ich denke, manche haben das ein bisschen im Gefühl und andere nicht. Ich weiß nicht, wie ich, also es braucht da einen gewissen Drang zum Gestalten. Es muss so ein bisschen, also ich habe schon das Gefühl, dass es auch etwas ist, was in einen stecken muss. Also ich finde nicht, dass nicht jeder, der Architektur oder jeder, die Architektur studiert, unbedingt entwerfen muss. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, den Beruf auch auszuüben, die genauso wichtig und spannend sind. Also für mich ist das Entwerfen nicht das Um und Auf und das einzige Werkzeug, was man dann zum Schluss anwenden kann, sozusagen.
Es ist ja oft nur ein sehr kleiner Bereich, wo dann dieses Entwerfen ist. Es gibt ja dann ganz viel mehr noch.
Ja.
Die Ausführungsplanung, dann das Ausführen an sich, Bauleitung, was es auch immer gibt.
Ja. Es wird einen eh, also wenn man am Anfang vielleicht an dieses Studium herantritt, dann geht man das ja auch sehr naiv an, Gott sei Dank. Aber so wie du sagst, der Entwurf und der kreative, jetzt so künstlerische Prozess ist ja wirklich ein kleiner, in Wahrheit jetzt auf ein gesamtes Projekt gesehen. Aber was ich auch interessant finde, ist beispielsweise Architekturjournalismus oder eben Architekturvermittlung. Also ich finde schon, dass es spannend sein könnte, auch an der Universität ein bisschen diesen Blick zu öffnen, auch dass man nicht unbedingt Architekt oder Zeichner zum Schluss sein muss, sondern dass es eigentlich viele Wege gibt, die man einschlagen kann. Ich habe das Gefühl aber, dass einige Kolleginnen und Kollegen das auch sehr aktiv suchen und tun.
War für die, du bist jetzt selbstständig, war von vornherein klar, dass du dich gleich selbstständig machen willst, oder wurde das zuerst in einem Büro und was weiß ich, bei irgendeinen Stars arbeiten? Also man hat ja so Vorstellungen, wenn man studiert, wo man dann landet oder wo man hin will.
Ja, also ich habe bei der Mama im Büro schon immer mitgearbeitet, auch während des Studiums. Im Sommer war ich Praktikantin und habe Raumstempel und sonstiges umzeichnen dürfen. Es hat sich jetzt, also ich muss sagen, es hat sich jetzt einfach auch so ergeben, dass diese Projekte erstens in Dimensionen waren, die alleine gut handelbar waren und die ich mir dann auch irgendwie zugetraut habe. Ich würde aber nicht ausschließen, dass ich mit anderen gemeinsam Projekte noch mache oder sogar auch noch irgendwo anders hinarbeiten gehe, um mir andere Perspektiven und andere Arbeitsweisen auch nochmal anzuschauen.
Was sind das für Projekte? Du hast das vorhin schon angesprochen. Vielleicht erzählst du uns über das, weil ich würde dann nochmal gern über dieses Thema sich selbstständig machen sprechen. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man zuerst irgendwie ein Projekt sich mal vorgestellt hat.
Ja, also das Projekt, was die Raffaela angesprochen hat, ist eben Frau schafft Raum. Also das ist ein Projekt mit einem sehr traurigen Hintergrund. Und zwar geht es um eine ehemalige Trafik im 9. Bezirk in Wien. Diese Trafik ist leider dadurch bekannt geworden, dass die Trafikantin von ihrem Partner überwältigt wurde, mit Benzin übergossen wurde und später an ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen ist. Dieser Fall hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt, weil Femizide sehr oft in den eigenen vier Wänden stattfinden und in dem Fall im halböffentlichen Raum war. Also Trafik ist ja was Spezielles in so einem Grätzl. Viele kannten die Trafikantin. Es gab Kunden und Kundinnen, die tagtäglich dort hineinspazieren und mit ihr irgendwie einen Austausch hatten. Sie war auch sehr beliebt. Also es war dann im Laufe des Prozesses klar erkennbar, dass viele sie kannten einfach persönlich. Und nach diesem Vorfall, der sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, auch in den Medien, hat sich die Bezirksvorsteherin des 9. Bezirks dazu entschlossen, aus diesem Raum etwas zu machen, weil für sie klar war, das kann nicht einfach so ignoriert werden und die Wände neu gestrichen werden und ein neues Geschäft kommt hinein. Und die sind dann an mich herangetreten, weil sie diese Idee umsetzen wollten, das natürlich aber um einiges einfacher ist, wenn man mit Bildern das, diese Idee unterstreichen kann. Und das war eigentlich diese Ausgangssituation, also eine Collage oder eine Vision für diesen Raum zu schaffen, also fast eine Fassade eigentlich nur. Als sie dann das erste Mal vor Ort war und mir mit ihnen diesen Raum angeschaut habe, war aber klar, es braucht ein Projekt für das Ganze. Der Raum ist ganz klein, er hat 12 Quadratmeter, also es ist wirklich ein minimaler Geschäftsraum. Und die Fassadengestaltung durch ein großes Glasfenster wäre in diesem historischen Gemäuer nicht möglich gewesen, so einfach. Natürlich, es ist alles möglich, aber es wäre nicht sinnvoll gewesen aus meiner Perspektive. Und so hat dieses ganze Projekt angefangen und
wie kommen die dazu, dass sie auf dich zukommen? Also kanntest du die oder?
Es war ihnen wichtig, dass eine junge Frau in den, also allgemein, ich werde dann eher erzählen, das ganze Team und alle anderen involvierten Personen, wir haben sehr darauf geachtet, dass wir viele Frauen involvieren, vor allem junge Personen. Und ich wurde ihnen empfohlen. Und sie sind eben am Anfang, es war nicht klar, ob überhaupt was entstehen kann. Und aus dem heraus habe ich mich auch in dem Projekt viel zu sehr engagiert. Nein, ich habe mich gern engagiert und daraus ist dann eben das Ganze entstanden. Also wir haben dann ein Projekt gemacht, ein ganzes Konzept ist entwickelt worden, eben gemeinsam mit der Bezirksvorstehung, mit dem Menschenrechtsbüro der Stadt Wien. Und wir haben das dann präsentiert bei einem Pitch und konnten dann die Stadt Wien davon überzeugen, uns Gelder zur Verfügung zu stellen, um das Projekt für die nächsten 3 Jahre finanzieren zu können. Und das war dann der erste Teil. Und der zweite Teil war, dass die Unica-Versicherung, der das Gebäude gehört, uns zugesagt haben, dass sie eben den Umbau finanzieren würden. Und so ist dann endlich, also sind wir, glaube ich, vor einem Jahr im Frühjahr endlich mit der Finanzierung dagestanden. Das Ganze hatte dann schon über ein Jahr an Überlegungen und unterschiedlichen Versuchungen für die Finanzierung natürlich vor sich.
Und natürlich wahrscheinlich auch viele Menschen, die beteiligt sind.
Genau.
Also Beteiligungsprozess natürlich auch, viele Sitzungen und
genau.
Viel Bewusstseinsbildung natürlich wahrscheinlich auch.
Ja, also für mich war das ganze Thema, natürlich berührt einen das als Frau und beschäftigt einen und allgemein Männergewalt an Frauen. Aber ich muss sagen, ich war keine Expertin zu dem Zeitpunkt, bin es also fühle mich nach wie vor nicht als Expertin, was das Thema angeht. Und im Zuge des Prozesses, auch des Konzepts, haben wir mit extrem vielen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen, die sich zum Beispiel mit dem Thema beschäftigen, mit dem Frauennotruf, unterschiedlichen Stellen einfach, die sich wirklich intensiv mit diesem Thema tagtäglich auseinandersetzen und haben so versucht, möglichst viel Input zu bekommen. Was natürlich auch ein großer Aspekt war, da die Finanzierung ein großes Fragezeichen war, dass man am Anfang versucht, nicht zu viele Leute zu involvieren, weil Fair Pay schon auch ein großes Thema in dem Projekt war. Und als die Finanzierung dann eben gestanden ist, ist dann die Kuratorin, die den Raum jetzt nach wie vor betreut, die Anna Einemoser, dazugekommen und eine Grafikerin, die das ganze Corporate Design, also Homepage, Logo und alles dazu entworfen hat, auch mit dazugekommen. Sowie eine Fotografin, die den Raum also in diesem verbrannten Zustand künstlerisch festgehalten hat. Und eben die Künstlerinnen, die jetzt diesen Raum bespielen. Und ja, und als wir diese ganze Finanzierung hatten, ist dann vor einem Jahr im Sommer dann endlich die Baustelle in die Gänge gekommen. Und auch da ging es darum, natürlich kostensparend möglichst viel umzusetzen. Es ist ein halb öffentlicher Raum, also ist zugänglich jeden Tag von 8 Uhr in der Früh bis 8 Uhr am Abend. Und das birgt natürlich architektonisch auch einige Herausforderungen. Also was die Materialität angeht, was die Ausleuchtung und Sicherheitsmaßnahmen für den Raum angeht. und die Zugänglichkeit allgemein. Und ja, und ich denke, aufgrund von den vielen helfenden Händen und auch wirklich der tollen Unterstützung der Bauarbeiter, das muss ich nur männlich sagen, kann ich nur männlich sagen, ist auch wirklich was Tolles draus geworden. Und beispielsweise auch die Beleuchtung ist wirklich nur durch diese zusätzliche Unterstützung von Firmen möglich gewesen. Also es sind auch Experimente, die nicht so als fertiges Produkt also zugänglich sind, sondern es war dann irgendwie notwendig auszutüfteln, wie man günstig schöne Resultate erzielt, die eben auch funktionieren in einem öffentlichen Raum, genau.
Und wo genau im 9. Bezirk muss man hin, wenn man es anschauen will?
Das ist die Nussdorfer Straße 4. Mhm. Und es ist auch ein spannender Eckpunkt. Also die Bezirksvorstehung ist tatsächlich schräg gegenüber. Aber es sind dort sehr viel öffentliche Verkehrsanbindungen, was natürlich die Baustelle besonders spannend gestaltet hat, weil ein großes Kommen und Gehen einfach stattgefunden hat und sehr viele neugierige Blicke immer da waren. Während der Baustelle, wenn ich dann dort war, sind eben unterschiedliche Passantinnen und Passanten stehen geblieben und haben auch ihre Geschichten zur Trafikantin erzählt. Und das war schon sehr spannend und berührend gleichzeitig. Und relativ schnell hat sich dann eben auch für mich klargestellt, dass ich den Bauarbeitern auch erklären muss, worum es jetzt da geht, weil die natürlich auch zuerst, sie haben schon mitbekommen, was da jetzt passiert, aber natürlich, wenn man da hingeschickt wird und einfach einen Job erledigen muss, wie soll man da einen anderen Zugang haben? Und am Anfang haben sie mich ein bisschen beäugelt und sich gedacht, wahrscheinlich diese junge Frau, da, die uns jetzt sagt, oder die jetzt mit uns gemeinsam hier arbeitet und Lösungen, die wir gemeinsam erarbeiten sollen, finden sollen. Und dann habe ich ihnen aber versucht zu erklären, dass sie sehr stolz sein dürfen, dass sie bei diesem Projekt und mitarbeiten und dass sie diesen Raum auch umwandeln und dass sie das zu Hause ihren Frauen, Töchtern oder Müttern erzählen sollen. Weil das ist wirklich etwas, worauf sie stolz sein können. Und die Zusammenarbeit hat sich echt toll gestaltet und schön und war angenehm, weil sie sehr oft mit eigenen Vorschlägen und Lösungen gekommen sind, wie man Dinge noch verbessern kann. Ich hoffe, dass sie auch fühlen, dass das auch ein bisschen ihr Verdienst ist und ihr Raum. Ja.
Wie ist die Nachbarschaft damit umgegangen? Hat es eine Informationsveranstaltung gegeben oder war das dann wirklich, wenn sie vor Ort sind, hast du aufgeklärt oder jemand, der anwesend war?
Also die Bezirksvorstehung, also die Bezirksvorsteherin Saya Ahmad und ihr Stellvertreter Christian Sabetschnik haben und ihr ganzes Team hat da gute Arbeit geleistet, weil auch durch so Aussendungen informiert wurde. Sie aber auch mit der Familie beispielsweise in Kontakt waren, der Trafikantin und sie über die einzelnen Schritte aufgeklärt haben. Es gab natürlich viel Informationen. Aber trotzdem war die Neugierde von allen immer sehr groß und es gab dann immer noch Fragen oder eben das Bedürfnis, darüber zu sprechen vor Ort. Unser Zugang bei dem Ganzen war dann auch schlussendlich, weil je mehr wir in dieses Thema hineingerutscht sind, desto mehr haben wir gemerkt, es braucht einfach Expertinnen und Experten, die helfen in solchen Fällen. Und wir weisen da auch auf Notrufstellen hin und Anlaufstellen allgemein. Also es gibt auch einen Männernotruf, ganz wichtig und spannend. Und natürlich, wenn man dann dort vor Ort ist, gibt es Personen, die stehen bleiben und ihre eigenen Geschichten mit Männergewalt erzählen. Und wir haben dann eben auf diese Nummern verwiesen und versucht zuzuhören. Aber natürlich möchte man sich dann auch, also es ist nicht immer möglich, also man kann nicht helfen in dem Fall, man kann nur zuhören und darauf hinweisen, wo man sich Hilfe von Expertinnen und Experten holen kann.
Wie bist du damit umgegangen? Du bist ja jetzt dann eigentlich mit einem sehr traurigen Thema eigentlich konfrontiert, du kriegst persönliche Geschichten erzählt. Wie bist du persönlich dann damit umgegangen oder was hat das bei dir bewirkt da innerlich?
Also am Anfang war es natürlich sehr eindrucksvoll und das ist nach wie vor so. Ich war dann auch in diesem Raum, in diesem verbrannten, dunklen Raum als Frau. Also es löst einfach ein sehr beklemmendes Gefühl aus. Und die Konfrontation mit dem Thema allgemein sowie mit Personen, die einem dann diese eigenen Geschichten erzählen, ist natürlich sehr hart. Das holt einen sehr stark aus dem eigenen Alltag heraus, aus den eigenen Gedanken. Gleichzeitig war es für mich aber auch so, dass ich wusste, dass ich etwas mache, um auf das Ganze aufmerksam zu machen und an einer Sache arbeite und mitarbeite, die eben was ändern sollte. Und das hat mir dann irgendwie auch die Perspektive gegeben, was aktiv dagegen zu tun, weil ich bin eigentlich ein Mensch generell, der gern aktiv was gegen Dinge tut, die, mit denen ich nicht zufrieden bin oder die mich unrund machen. Und ja, also ich muss sagen, das ganze Projekt hat mich natürlich auch persönlich sehr stark beeinflusst. Also sind natürlich Themen, die ich Gott sei Dank in meinem Alltag so nicht hätte behandelt. Also bislang. Weil Männergewalt an Frauen betrifft alle. Es kann jedem passieren. Es ist doch alle unterschiedlichen Klassen, wenn man so will, zu sehen, von Akademikerfamilien bis hin, also es ist überall durch. Also es gibt da leider kein Schema, sonst wäre es einfach, das ganze Problem zu lösen. Dem ist aber nicht der Fall. Ja, genau.
Und ist es das erste Projekt gewesen deiner selbstständigen Tätigkeit oder hast du schon Erfahrung gehabt? Wie ging es dann weiter?
Also jetzt so das erste Projekt, was ich von Anfang bis Ende mit begleitet habe auf jeden Fall. Es gab davor kleinere Projekte, also mit Kollegen gemeinsam haben wir zeitlang Möbel, Küchen, Tische, alles Mögliche gebaut und geplant. Das war ein kleinerer Maßstab, der es sehr spannend und einfacher gemacht hat, Dinge umzusetzen. Und natürlich einige Wohnungen und andere kleinere Projekte, in denen ich mich vor allem planerisch aber einbringen konnte. Ja, derzeit auch wird ein Haus in Kärnten umgesetzt, wo ich auch die Planung übernommen habe und die Bewohnerin das selbst umsetzen möchte und wird in den nächsten Jahren. Also es sind eben Anfänge und kleinere Projekte, genau.
Aber eben dieses sich selbstständig machen, jetzt wurscht, ob man Architektur studiert oder nicht, ja, ist ja trotzdem etwas, wenn man so frisch von der Uni kommt, ja, und dann irgendwie nicht in ein geschütztes Arbeitsumfeld geht. Ist es eine bewusste Entscheidung oder ist es durch halt solche Projekte, dass das einfach passiert? Ist das eine Leidenschaft? Ist das in einem drinnen?
Hast du es auch von deinen Eltern mitgekriegt? Also, dass es schaffbar ist, dass es geht und...
Ich muss ganz kurz was einwerfen, das war auch schön. Ich reiche meine Diplomarbeit jetzt im Oktober ein. Das möchte ich nur, also du weißt es eh, ich wollte es nur sagen, ja, ich tue jetzt so, als hätte ich es schon gemacht oder weil es wird danach gesendet. Ja. Oder? Also ich wollte nicht irgendwie komisch, dass ihr... Nein, ich wollte nur...
Und selbst wenn es nicht so wäre und die nicht fertig wäre, ist es egal.
Ja. Nein, weil du gemeint hast, nach der Uni. So, deswegen, ich wollte es nur aufklären, nicht, dass es irgendwie dann komisch ist. Also das Thema der Selbstständigkeit habe ich natürlich viel von meiner Mama mitbekommen. Also die führt ein Architekturbüro seit einigen Jahren, seit vielen Jahren, sehr erfolgreich. Und mein Vater unterrichtet an der Universität in Italien. Und auch wenn er in einem Angestelltenverhältnis ist, ist es trotzdem ein sehr eigenständiges und autonomes Arbeiten, was vielleicht natürlich wirtschaftlich nicht so eng mit einer Selbstständigkeit zusammenhängt, aber vom Gedanken her vielleicht irgendwo auch. Aber auf jeden Fall habe ich das sicher viel von meiner Mama, bei der ich mir viel abschauen kann. Und ich denke schon, dass das so ein bisschen einen drin sein muss. Also der Druck auch jetzt vor allem bei diesem Projekt Frau schafft Raum war enorm groß. Bin sicher mit einer gewissen Naivität an das Ganze herangegangen, was gut tut, glaube ich, und wichtig ist auch irgendwo. Aber es kam dann irgendwann der Punkt so, ja, wir müssen jetzt einen Eröffnungstermin festlegen. Und auf einmal wurde das natürlich medial auch mitgeteilt. Und ja, also es war schon ein sehr, wenn man in eurem Podcast Jargon bleibt, mutiges erstes Projekt. Also ich habe dann schon sehr stark zu spüren gekommen, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für so ein Projekt und auch dahinter stehen zu müssen.
Wie ging's dir damit? Ich meine, sonst macht man ein Projekt, vielleicht ein kleines oder baut was um. Aber wenn man dann gleich so in der Öffentlichkeit ist, was hat das bei dir ausgelöst oder was hat das irgendwas verändert an der Arbeitsweise oder auch wie du mit dem Projekt umgegangen bist?
Nein, weil zu dem Zeitpunkt, wo mir das so richtig bewusst geworden ist, war ja schon alles mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Also an meiner, sagen wir mal, in dem architektonischen Umgang war nicht mehr viel möglich. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, auf meine Sprache zu achten. Ich versuche natürlich möglichst sensibel das Thema zu kommunizieren. Ich möchte da niemanden triggern, sondern eher versuchen, auf Dinge hinzuweisen und aufmerksam zu machen und diese sichtbar zu machen. Es war aber natürlich herausfordernd und sehr unerwartet für mich. Ich muss aber, wenn ich jetzt so rückblickend auch an Schulzeit und andere Dinge denke, ich war Klassensprecherin, ich war immer bei irgendwelchen Projekten, die da dann nach vorne geschmissen wurde, die dann was präsentieren musste. Und das habe ich sicher auch bei meiner Mutter abgeschaut. Es ist halt ein nötiges Übel, um Dinge voranzutreiben. Ich bin sicher nicht der Mensch, der gerne im Rampenlicht steht, aber ich finde, es ist schon auch wichtig, dann zu zeigen, welche Arbeit man getan hat, auch zu erklären, was man gemacht hat und auch dahinter zu stehen. Also ich finde, das gehört dann auch irgendwie dazu. Also ich finde das schon auch wichtig. Man muss dann auch hinter dem stehen, was man gemacht hat. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. In dem Fall ist es mir sehr leicht gefallen, mich hinzustellen, was das angeht. Aber es war auch ein großer Lernprozess auf jeden Fall, ja. Und der Druck war sehr stark zu spüren und meine Familie hat mich da auch sehr unterstützt. Aber mir war dann auch wichtig, dass wirklich alles, was die Architektur angeht, auf den Punkt ist und dem Thema würdig ist. Also das Thema war eigentlich eher der Druck, mehr als die Öffentlichkeit. Also der Anspruch an mich selbst, dem gerecht zu werden und dem möglichst den Rahmen zu bieten, dass es verdient auch. Und ja, also das war dann eigentlich der größte Druckfaktor, würde ich jetzt sagen.
Was wünschst du dir für deine zukünftige berufliche Praxis? Also ich, zumindest war es bei mir so am Anfang des Studiums, habe ich ein anderes Bild von meiner Zukunft, meiner beruflichen Zukunft gehabt, wie am Ende des Studiums und nach dem Fertigstellen des ersten großen Projektes. Und das war bei mir kein Architekturprojekt, sondern das war ein Architekturvermittlungsprojekt. Hat meine Perspektive auf das Leben und auf das, was man arbeiten kann in diesem Themenfeld, nochmal anders ausgeschaut. Ja? Ja. Wenn du dir heute einen Wunsch ans Universum schicken kannst, was soll passieren die nächsten 5 Jahre?
Also mich würde schon auch sehr die Lehre interessieren, muss ich sagen. Also ich hatte auch das Glück, während der Unizeit Ausstellungs- und Architekturvermittlungsprojekte so ein bisschen in die Richtung zu machen. Und das hat mich schon immer sehr gereizt, muss ich sagen. Der Wunsch wäre, also ich glaube, meine große Stärke ist trotzdem die Architektur und die Umsetzung von Themen in Architektursprache. Sei dahingestellt, was das jetzt ist. Das heißt, es wäre schon, also mein Wunsch wäre es, weiterhin Projekte zu machen, hinter denen ich so stehen kann. Es müssen nicht immer so schwere Themen sein. Es kann ruhig auch mal was Leichteres sein, weil es wichtig und Spaß und Freude machen soll. Aber genau, also es ist mir ein großes Anliegen, dass man hinter den Projekten stehen kann.
Hinter einem Projekt stehst du ja ganz besonders, das ist quasi der Architekt Rudowski, mit dem du dich beschäftigst, mit dem Nachlass. Also wie oder warum beschäftigt man sich mit einem Nachlass von einem Architekten?
Also zum ganzen Thema Rudowski, es war wieder ein naiver Zugang. Im Studium ist er mir ungewöhnlicherweise sehr oft irgendwie untergekommen. Er ist ja vor allem bekannt für seine Ausstellung im MoMA. Und
oder vielleicht kannst du mal erklären, was er gemacht hat, was er bekannt ist für ja, Hörerinnen, die ihn nicht
also,
kennen.
Genau, es ist ein Wiener Architekt, der 1905 eigentlich nicht in Wien, sondern in Österreich-Ungarn geboren wurde und ist dann aber in Wien aufgewachsen. Und er hat Architektur an der TU studiert und ist dann aber in die Ende 20er, also Anfang 30er Jahre, nach Neapel gekommen. Und er ist danach weiter nach Südamerika, also beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, nach Südamerika gegangen. Also eigentlich noch einmal, ich fange mal von ganz Anfang an, oder? Dann habt ihr leichter beim Schneiden. Entschuldigung. Also, Bernhard Rudowski ist 1905 in Österreich-Ungarn geboren, ist in Wien aufgewachsen und hat dort studiert. Er ist vor allem dafür bekannt, dass er sich mit ruraler, also mit vernakulärer, anonymer, ländlicher Architektur auseinandergesetzt hat. Er hat eine bedeutende Ausstellung in New York gemacht, wo es einen Katalog dazu gibt. Architecture without Architects, also Architektur ohne Architekten. Und dafür ist er hauptsächlich bekannt. Er ist aber ganz eine interessante Figur, weil er sich mit sehr viel unterschiedlichen Dingen, alltäglichen Dingen beschäftigt, von Textilien über Schuhe hinweg, über Architektur und über auch mit unseren täglichen Ritualen. Und er ist mir im Studium einfach immer wieder begegnend. Und in die 30er Jahre ist er nach Italien gegangen, nach Süditalien, nach Neapel, wo er über einen längeren Zeitraum gelebt und gearbeitet hat. Und dort hat er einen Entwurf für seine Frau gemacht, der niemals umgesetzt wurde. Das ist ein Wohnhaus, in dem er die Rituale des täglichen in Frage gestellt hat. Also wie essen wir, wie schlafen wir, wie waschen wir uns, worauf sitzen wir, womit essen wir. Und dieses fiktive Projekt, das nie umgesetzt wurde, hat mich immer schon sehr interessiert. Und von diesem Punkt ausgehend habe ich beschlossen, dass ich meine Diplomarbeit diesem Projekt widme, weil ich mir gedacht habe, wann hat man denn schon mal wieder die Möglichkeit, sich so theoretisch mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und und ich habe angefangen zu recherchieren in Italien, in Neapel, im Archiv. Das ganze Projekt ist auf einer Insel. Auf Procida, das ist die Insel, die ich ganz eng mit meiner Kindheit verbinde, wo ich jeden Sommer mit meinen Großeltern verbracht habe und war dort bei der Gemeinde im Archiv und habe die Unterlagen aus die 20er, 30er Jahre eben herausgeholt und habe dann auch in Wien versucht, Kontakt zu diesem Privatarchiv zu bekommen und es ist mir dann tatsächlich gelungen. Also dieses Archiv ist seit 10 Jahren eigentlich privat und geschlossen. Und ich hatte dann die Möglichkeit, da eben diese unterschiedlichen Materialien mir anzuschauen und zu dem Thema weiter zu recherchieren. Genau, also so bin ich zu dem ganzen Rudowski-Thema gekommen. Und er ist eine total spannende Persönlichkeit, die einfach den Umfang von Architektur zeigt. Also Architektur kann ein Schuh, eine Sandale sein, wie ein Innenhof, die Gestaltung von einem Innenhof oder die Hinterfragung von, wie wir essen. Also er schlägt dann vor, also er bezieht sich sehr stark auf die Antike und die umliegende Architektur und Geschichte dort vor Ort, also Pompeji und Ercolano. Und ja, es ist einfach spannend und macht Spaß und er versucht dabei, einer gewissen Wahrheit in der Architektur auf die Schliche zu kommen. Also diese Essenz und dieses, ja, also.
Wie kann eine Architektur Sandale sein?
Wie kann eine Architektur Sandale sein?
Also ich denke mir jetzt nur, meine Mutter hört diesen Podcast.
Ja, und denkt sich so.
Ich kann mit diesem Satz nicht anfangen.
Ja, er beschreibt beispielsweise die Wahl des Fußbodens. Also so, er bemängelt, dass wir verlernt haben, mit der Architektur in Kontakt zu treten. Mhm. Und somit Barphysik, so wie wir drei jetzt da sitzen, ein ganz anderes Gefühl von unserer Umgebung haben. Und für ihn ist ein Steinboden die einzig wahre Lösung. Und er schlägt dann eben auch vor, sollte man kalt haben, könnte man sich Sandalen anziehen. Mhm. Mit Quark-Sohlen.
Okay.
Und später geht er nach New York und wird dort dann auch tatsächlich sehr viele Sandalen entwerfen. Und es gibt nach wie vor eine Firma, die Bernardo Sandals heißt, die okay. Sandalen produziert. Und
nach seinen Entwürfen?
Ursprünglich nach seinen Entwürfen, mittlerweile davon losgelöst. Okay. Aber er hat das, also Architektur kann vieles sein.
Mhm. Ja. Spannend. Mhm.
Ich mache jetzt einen Cut, nämlich zu dem, dass du am Anfang zwei Dinge gesagt hast, nämlich erstens, du warst irgendwie gern und immer auch mal weg von Klagenfurt, also dieser Blick nach außen war schon in der Kindheit da und hat dir keine Angst gemacht, sag ich mal. Du bist ja auch nach Wien gegangen und hast aber auch gesagt, mittlerweile komme ich gerne wieder hierher.
Ja.
Ja. Wie sind diese zwei Dinge? Wie ist dieses, ich gehe von dieser, ich sage es jetzt trotzdem, Kleinstadt. Von dieser Kleinstadt, einmal nach Udine und dann gehe ich irgendwie nach Wien. Wünsche ich mir eine noch größere Welt in meinem Leben? Oder ist dieses, ich komme jetzt wieder gern hierher, schon so ein erstes sich herantasten, dass man vielleicht wieder zurückgeht irgendwo hin? Wie schaut dieses Thema in deinem Leben aus?
Ja, also dieses Weggehen, die Metropole Klagenfurt. ich hatte schon immer den starken Vergleich mit Neapel, dass eine sehr intensive Stadt ist. Auch wenn sie jetzt nicht eine der größten Städte der Welt ist, es ist eine sehr intensive Stadt. Also wenn man dort ankommt, entweder man liebt es, aber man kann sicher nicht dagegen ankämpfen. Also Wien gegenüber kann man vielleicht neutraler stehen als wie einer Stadt wie Neapel. Und das war etwas, was meine Kindheit schon immer geprägt hat. Also für mich war immer klar, ich fühle mich eher in diesem Chaos. Und Wien war die mindeste Distanz, die ich von meinen Eltern haben wollte. ich bin dann auch mit Erasmus nach Spanien gegangen, nach Madrid. Und habe dort auch nochmal in einer größeren Stadt gelebt. Und ja, also ich schätze Wien sehr. Wien gibt mir das Gefühl, jederzeit zurück. Also wieder nach Wien zu gehen zu können auch. Es ist eine sehr lebenswerte Stadt, wie wir alle wissen. Und Klagenfurt hat mir aber eben auch durch das Projekt wieder die Augen geöffnet und auch durch meine Mutter, die sich sehr baukulturell engagiert, gezeigt, was es auch für Möglichkeiten gibt. Und Schuld ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber manchmal komme ich zurück und sehe Leute in meinem Alter, die da geblieben sind, die daran gearbeitet haben, dass daraus mehr wird aus der Stadt, die sich kulturell engagieren. Und und das finde ich schon auch was Wichtiges. Also, dass man auch wieder was zurückgibt irgendwo und sich auch beteiligt, weil Sudan ist einfach, verändern nicht. Und man kann auch was beitragen. Und im Moment ist es so, dass es mir jedes Mal Freude macht, wenn ich herkomme und auch aktiv was zu tun habe. Also ich freue mich total, dass ihr heute da hergekommen seid. Und das war ein schöner Grund, herzukommen wieder. Und das, also dieses Hin und Her weiß ich gerade sehr zu schätzen eigentlich. Ja. Aber es braucht für mich immer noch einen Grund, herzukommen. Also es passiert selten, dass ich herkomme, ohne einen Grund zu haben, muss ich auch ehrlich sagen.
Man muss sich aktiv beteiligen oder irgendwie was tun und nicht nur sudern.
Ja.
Also ich glaube, das ist etwas, was uns auch antreibt. Ich nehme jetzt ein Klischee her, dass wir irgendwie dann doch durch die Medien gehen und du bist eine sehr junge Frau. Die heutige junge Generation macht es halt nicht mehr so wie die wie unsere und die noch älteren, ja. Siehst du das auch so? Engagieren sie sich zu wenig oder engagieren sie sich für das Falsche mit den falschen Mitteln, quasi irgendwo sich festkleben an Straßen? was sind da deine Gedanken dazu für dieses, wenn ich was ändern, oder wenn mir das nicht passt, so wie ich bin, dann offensichtlich nicht mehr so, dann wie Wie denkst du da darüber?
Ja, da darf ich ein Projekt zitieren, und zwar das zwischen Kostenschätzung, Muttermilch und Bauwende. Die haben den Begriff des taktischen Optimismus dafür verwendet. Und zwar, dass es wichtig ist, eben Dinge zu ändern. Und ich glaube, dass schon meine Generation sich manchmal nicht überfordert, aber halt overwhelmed fühlt von sehr viel unterschiedlichen Themen. Also ich glaube, okay, ich bin die Generation, die noch ohne Handy eine Kindheit gehabt hat, aber auch schon mit. Und ich glaube, dieses durchgehende Connected-Sein mit allem und überall und alles auf einer Ebene eigentlich immer präsentiert zu bekommen, erfordert auch sehr viel Kraft, Dinge herauszufiltern, die jetzt wichtig sind oder nicht. Also was eine Zeitung eigentlich macht, ist ja im Internet nicht vorhanden. Das muss man selbst machen. So irgendwie. Wer kuratiert das? Kuratiert keiner. Und ich glaube, dass diese Ohnmacht teilweise schon sehr lähmend ist. Aber was ich sehe, ist, dass es sehr viele junge Leute gibt, die sich enorm engagieren, Dinge zu verändern. Es wird extrem viel Kraft reingesteckt, um Dinge zu verändern. Und das sind Themen, die wie Bauwende, Umweltschutz etc., die im Diskurs angekommen sind, in der Realität aber noch gar nicht. Ja. Und ich glaube, dass das eben gerade diesen großen Unterschied halt zeigt. Also es braucht viel Kraft, um das Ganze wirklich jetzt auch umzusetzen und zu ändern. Und vielleicht merkt man gerade diese Anstrengung und diese Kraft, das in eine Richtung zu schieben. Aber ich glaube nicht, dass unsere Generation faul ist oder nicht tut, sondern vielleicht ist es auch ein Moment Reflexion teilweise. Wie geht's weiter? Was sind unsere Lösungen? Es gibt viele Probleme.
Ja. Was wäre ein Wunsch der aktuellen jungen Generation an die älteren Generationen, wenn wir einfach für eine Generation sprechen?
Also ich bin jetzt ganz frech und sprich für meine Generation, was auch immer das ist. Nein, aber ich glaube, das Involvieren von jungen Leuten ist einfach wichtig. Also es ist ja so, dass man eine Karriere plant und oder auch nicht. Also ich bin da eher nicht der Fall, ich lasse vieles auf mich zukommen. Aber dass man ja gewisse Ziele sich vielleicht trotzdem steckt oder Positionen, an die man kommen will, wo man was verändern kann. Und das wäre, glaube ich, schon ein Wunsch, den ich jetzt so rausschreien würde, dass man junge Leute möglichst viel involviert und reinholt. Und dafür ist es auch notwendig, leider, eine Bezahlung dafür auch zu garantieren. Weil sich irgendwo beteiligen zu können und einsetzen zu können, ohne bezahlt zu werden, ist ein Luxus. Und den haben oft junge Leute nicht. Und das ist auch etwas, was ich mir nur durch die Unterstützung meiner Eltern erlauben kann. Und das möchte ich auch ganz klar sagen. Und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Aber es ist eine privilegierte Position. Und es wäre wichtig, diese Möglichkeit allen zu ermöglichen. Genau.
Das ist doch irgendwie
ein schöner Schluss. Weil wir müssen, also die Stunde ist schon vorbei, das vergeht ganz schnell. Und der Schluss besteht immer darin, dass wir einen kurzen Word-Rap machen. Also ich beginne ein paar Sätze oder Wörter, dann zu vervollständigen. Und zwar zum Lachen bringt mich
meine Mama.
Diese Frau würde ich gerne treffen.
Ich habe das schon öfters in eurem Podcast gehört und ich habe mir Gedanken über diese Frage gemacht. Ja, und ich würde gern das ändern in diese Frau würde ich gern immer wieder treffen, und zwar meine beste Freundin, weil da immer Gespräche und Perspektiven und kritische Hinterfragungen auf mich zukommen, die mich wachsen lassen und für die ich sie sehr schätze.
Was mag deine beste Freundin?
Die hat mit mir Architektur studiert, ist aber auch Künstlerin, Fotografin, Schuhmacherin, alles Mögliche, eine viel talentierte Person. Scherz beiseite, also es ist eine sehr kreative Person, die kritisch Dinge hinterfragt und mir extrem viel beigebracht hat und ganz neue Perspektiven immer wieder ermöglicht.
Sehr schön. Und dein Lebensmotto lautet?
Auch da habe ich mir ich habe wirklich Angst gehabt, vor diesem Word-Rap schlagfertig genug sein zu können. Na, da würde ich gern so sagen, dass Mir hat einmal bei einer Korrektur an der Uni ein Professor etwas gesagt, was ich mir immer wieder vor Augen führe. Und zwar war das der Herr Professor Balfi, der gesagt hat, wenn Sie scheitern, dann scheitern Sie schön. Und ich fand das eine gute, ein gutes Feedback, also dass man also an dieser Linie arbeiten kann zwischen scheitern und nicht, aber man das eben schön machen sollte, also mit voller Überzeugung und dahinter stehen. Und ja, genau.
Super, vielen Dank, Laura, du hast überstanden, du hast das sehr gut gemacht.
Danke.
Du bist nicht gescheitert.